Ja, die Lieder, die wir gerade gesungen haben, lass die Küstenfeuer leuchten und dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Diese beiden Lieder passen sehr gut, um die Arbeit der Zentralafrika-Mission zu umschreiben. Der Martin Fedder, der Gründer der ZAM, war vor ziemlich genau 40 Jahren in Kamerun. Kurze Zeit des Missionsdienstes von 2 Jahren, aus verschiedenen Umständen musste er wieder nach Deutschland kommen und hatte von Afrika dieses Anliegen mitgenommen: Ich möchte den Afrikanern, die wenig Mittel haben, um sich Bibeln und Literatur zu kaufen, geschweige denn an eine Bibelschule oder eine theologische Hochschule zu gehen, ich möchte diesen Leuten ein Bibelstudium zugänglich machen. Und er fand die Emmaus-Bibelkurse, ich habe die jetzt leider in meinem Auto gelassen, bin heute Morgen mit dem Benedikt und Johanna hier gefahren, darum sind die paar Exemplare, die ich euch zeigen wollte, im Auto geblieben. Aber ihr könnt euch das vorstellen, Bibelkurse, Lektion und Fragen, immer 2 Hefte. Der Schüler arbeitet das Lektionenheft durch, antwortet auf die Fragen, schickt die Fragen zur Korrektur ein. Das hat Martin Fedder damals in den Emmaus-Bibelkursen als ein sehr gutes Programm entdeckt und fing also an, diese Bibelkurse in Afrika anzubieten, kostenlos, und eben dann die Schüler auch zu begleiten durch Korrektur von Deutschland aus. Das war der Start vor 40 Jahren. Wir feiern dieses Jahr, oder wir haben schon gefeiert, das 40-jährige Bestehen der ZAM. Einige von euch hören gerne Fakten und Zahlen, andere sehen gerne oder lieber Bilder und irgendetwas Bewegtes, Beeindruckendes aus fernen Ländern. Wir machen jetzt so einen Kompromiss. Zunächst ein paar Fakten. Also alle, die jetzt noch ihren Mittagsschlaf machen wollen, die Fakten nicht interessieren, ihr habt noch 10 Minuten Zeit. Und dann wird es für euch interessanter. Was macht die ZAM? Ihr Anliegen ist es ganz einfach, Menschen mit dem Wort Gottes zusammenzubringen. Wir glauben an die Verheißung, dass durch das Lesen des Wortes, durch das Hören der Botschaft Menschen angesprochen werden, so wie Gott es verheißen hat. Der Glaube kommt durch die Predigt. Die Predigt kann gesprochen oder geschrieben sein. Es ist wichtig, dass Menschen das Wort Gottes bekommen. Und Gott hat diesen Plan mit dem Evangelium, mit der Verbreitung seines Wortes. Er möchte Menschen dahin bringen, sein Wort zu hören. Bibelkurse sind eine sehr, sehr gute Möglichkeit, in Ländern, eben wo A, Menschen kein Geld haben, um sich Literatur zu kaufen, und B, in Ländern, wo sie vielleicht aufpassen müssen, sich nicht zu sehr in der Öffentlichkeit zu exponieren, sprich muslimische Länder, wo man also keine großen Kampagnen durchführen kann. Bibelkurse sind diskret und effektiv und auch sehr günstig von der Herstellung her. Also man kann mit wenig Geld sehr viele Kurse herstellen und sie können überall, gerade in warmen Ländern, wo man nicht auf geheizte Räume angewiesen ist, studiert und durchgearbeitet werden. Gott begegnen heißt, Menschen verändern sich. Wim Hottenbach, einer unserer Gebietsleiter, hat einmal dieses Bild aus einem äthiopischen Gefängnis gemacht, wo er unter anderem auch mit Bibelkursen gearbeitet hat. Man würde nicht auf Anhieb glauben, dass das Gefangene sind. Große Erweckung in Äthiopien, ein Kapitel für sich, aber das ein schönes Bild aus dieser Gegend. Wo arbeitet die ZAM? Neben Afrika hat sich die Arbeit auch auf die GUS-Länder ausgeweitet. Als der Eiserne Vorhang fiel in den Anfang der 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts, trat Andreas Reh, den ihr sicher viele von euch auch kennt, auf den Plan und er fing an, diese ganze Emmaus-Arbeit in den GUS-Ländern zu verbreiten. Wenn ihr jetzt so diese Karte seht mit den blau schraffierten Flächen, dann dürft ihr euch das heute nicht mehr so vorstellen, dass diese Leute ihre Kurse zu Hause durcharbeiten und dann nach Morsbach zur Korrektur schicken. Das ging so die ersten 10, 15 Jahre, aber dann fingen wir an, Anfang der 90er Jahre, das war auch die Zeit, wo Martin mich kennenlernte und wo er sagte, ich brauche unbedingt mehr Mitarbeiter, da fingen wir an, die Arbeit zu dezentralisieren. Das heißt, die Arbeit wurde in die Länder verlagert, man schickte, oder die Schüler schickten keine Kurse mehr zur Korrektur nach Deutschland, sondern wir schickten die Literatur in die Länder in großen Mengen, da komme ich gleich noch darauf zu sprechen. Also noch einmal zurück GUS, Afrika und die kleine Flagge hier in der Karibik, das ist Haiti. Da werde ich gleich noch etwas dazu sagen. Wer sind die Mitarbeiter der ZAM? Da sind zunächst einmal 6 Vollzeit- und 5 Teilzeitmitarbeiter in der Zentrale in Morsbach. Dann haben wir 150 ehrenamtliche Mitarbeiter, die uns helfen, die Literatur herzustellen. Sie haben Hausdruckereien, Risographen bei sich zu Hause und legen die Literatur zusammen, falten, tackern und so weiter. Und natürlich auch zahlreiche Beter und Spender, die wir genauso als unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter betrachten. Denn ein Spender, der eben 10 Stunden pro Tag auf seine Arbeit Geld verdient und einen Teil davon dann der Mission spendet, der war auch ein Mitarbeiter, nur indirekt insofern, als er eben nicht seine Zeit direkt für die Mission, sondern für einen Arbeitgeber und dann sein Geld uns gespendet hat. Also auch das sind unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter sind nicht so sehr an der Front bekannt. Sie arbeiten im Hintergrund, eben bei der Herstellung der Literatur. Im Umkreis von Morsbach, so im Umkreis von 100 bis 200 Kilometern, haben wir da, wie gesagt, viele Mitarbeiter. Das erstreckt sich zum Teil bis Nürnberg und auch hier nach Bayern und Baden-Württemberg. Die 6 Vollzeitler sind der Frank Schönlau. Er ist immer hier am Starnberger See für 6 bis 8 Wochen im unbezahlten Urlaub Surflehrer am Starnberger See. Für den Rest der Zeit arbeitet er bei uns und kümmert sich um die ganzen Literaturversendungen. Er ist auch mit den Heimarbeitern in Kontakt und bereitet dann die Containersendungen vor. Also er ist Herr über Tausende von Kartons. Übrigens, es ist nicht besonders attraktiv, uns zu besuchen. Es ist nur ein Büro und ein Lager. Also das Wort Afrika und das, was man alles so damit verbindet, das findet ihr bei uns in Morsbach nicht direkt. Aber ihr dürft uns trotzdem gerne besuchen. Wir haben auch ein großes Haus. Meine Frau und ich, wir haben 7 Kinder. Davon sind 6 schon ausgeflogen, also viele leere Zimmer. Dürft uns gerne einmal besuchen, dürft bei uns übernachten. Und der Frank, der ist auch immer wieder froh, wenn er Leute hat, die einfach mal ein paar Tage mit anpacken. Dann haben wir den Herbert Martin. Er ist Gebietsleiter des, man kann sagen, Zentralafrika Süd, also Kongo, Angola und Französisch-Kongo mit Hauptstadt Brazzaville. Dann den David Astier, ein Franzose, der seit 8 Jahren bei uns mitarbeitet und von mir die westafrikanischen Länder übernommen hat. Nachdem Martin auch in Rente gegangen ist, bin ich in Martins Nachfolge getreten und David hat einen Teil von meiner Arbeit übernommen. Dann den schon erwähnten Wim Hottenbach. Er hat ganz besonders in Äthiopien eine große Arbeit begonnen und weitet diese auch aus auf Ägypten, Eritrea und einige arabische Länder, wo er dann auch oft über die äthiopischen Migranten, die auch in diesen Ländern sind, in diese Länder hineinkommt. Andreas Reh, wie gesagt, die ganzen GUS-Länder. Dann ein guter Freund von ihm, der Don Juan Kim, der insbesondere die Mongolei bereist und dort die Emmaus-Arbeit voranbringt. Und dann der Gerhard Spies, der ja zurzeit in Nepal unterwegs ist mit dem Julian Roth und dem David Ebertshäuser. Das sind die Gebietsleiter. Dann der Hartmut Schulte ist Geschäftsführer und kümmert sich ebenfalls als Gebietsleiter um die Länder des zentralen nördlichen Afrikas. Und dann noch meine Wenigkeit, mein Ländchen, das ich betreue, ist so klein, dass man es mit einer großen Blase anzeigen muss. Nun, man müsste auch neben Haiti selber auch noch einige Orte um Haiti herum anzeigen, denn Haiti hat 10 Millionen Einwohner, aber noch einmal 10 Millionen Exil-Haitianer, die Haiti verlassen haben und irgendwo in der nord- und südamerikanischen Peripherie wohnen, hauptsächlich USA, aber auch Kanada. Die ganzen karibischen Inseln sind voll von Haitianern da und dort. Das sind die sogenannten Exil-Haitianer, die wir auch besuchen. In den Ländern, wo diese Arbeit stattfindet, sind also neben uns 6 vollzeitlichen Gebietsleitern, die wir alle in Deutschland wohnen, etwa 60 Vollzeitmitarbeiter, aber das sind keine Deutschen, keine Europäer, sondern das sind Einheimische, die als Koordinatoren ihren jeweiligen Regionen oder Ländern vorstehen und hinter sich eine große Mannschaft von sogenannten Bibelcenter-Leitern haben, also Brüder oder auch Schwestern, die dann mit den Bibelkursen in den verschiedenen Orten und Städten der jeweiligen Koordination oder des Landes arbeiten. Also der Koordinator ist der, der eine Arbeit in seinem Land betreut oder auch in seiner Region. Im Kongo gibt es mehrere Koordinatoren, weil das Land so groß ist. Aber manchmal ist auch ein Koordinator für ein einziges Land zuständig. Und eben er ist dann seinerseits einerseits in Kontakt mit uns und andererseits in Kontakt mit den Bibelcenter-Leitern. Das muss man sich so vorstellen, dass in einem Land eben die großen Mengen an Literatur, Bibelkursen, Broschüren, Traktaten ankommen und dann in einem großen Depot untergebracht werden und von dort aus einem sogenannten Zentraldepot eines Landes X wird dann ins Hinterland hineingearbeitet, die Kurse werden verteilt, hier ein Bibelcenter-Leiter, der ins Depot kommt und sich die Kurse abholt, um dann an seinem Ort, in seiner Gemeinde, unter seinen Nachbarn, einfach in seinem Bekanntenkreis die Kurse zu verbreiten und die Schüler zu betreuen. Betreuen heißt zunächst einmal die durchgearbeiteten Kurse korrigieren, aber dann auch mit dem Schüler Kontakt aufnehmen zu Gesprächen, zu klärenden Gesprächen, wenn er Fragen falsch beantwortet hat. Das ist der ganz große Vorteil, wenn die Arbeit dezentralisiert ist, also nicht mehr in Deutschland ein anonymer Korrekteur oder eine Korrekteurin, die den Kurs nach Afrika schicken und ihren Schüler nie gesehen haben, sondern so, wie es jetzt läuft, in den Ländern selber sind die Schüler direkt in Kontakt mit denen, die auch ihre Kurse korrigieren. Diese Korrekteure haben in der Regel alle selber zuerst einmal das ganze Programm durchlaufen, haben sich bewährt und dann von sich aus auch sich berufen gesehen, in diesem Dienst mitzuhelfen. Kann man Gottes Wirken messen? Wie viel macht ihr eigentlich bei der ZAM? Wird immer wieder mal gefragt. Nun, wir können messen natürlich die Anzahl, die Menge von Literatur, die wir herstellen und verteilen. Das sind ungefähr in diesen 1700 Bibelcentern, Korrekturstellen in insgesamt 35 Ländern, ungefähr 1 Million Kurse, 680.000 bis 700.000 Emmaus-Bibelkurse und dann dazu noch etwa 300.000 Kinderbibelkurse. 1 Million Kurse werden korrigiert, etwas mehr wird verteilt, es wird immer etwas mehr verteilt, weil nicht jeder seinen Kurs zur Korrektur zurückgibt, aber unser Korrekturanteil ist doch etwa um die 80%. Das ist die Menge. Für einen Menschen ist das sehr viel, für das gesamte Werk Gottes auf der Erde natürlich sehr wenig. Und so geht es uns immer, wenn wir das Werk von irgendjemandem betrachten. Es imponiert uns vielleicht, aber es ist trotz allem immer nur ein Tropfen im Meer der großen weltweiten Kirchengeschichte. Aber wir sind dankbar und froh, dass wir doch sehen, wie die Arbeit, wie ihr es hier sehen könnt, in den letzten 40 Jahren und besonders dann seit der Dezentralisierung in den 90er Jahren ständig gewachsen ist. Manchmal mehr, manchmal weniger, aber wir haben immer noch weltweit viele, viele offene Türen und können mit dieser diskreten und effektiven Methode viele Menschen erreichen und entweder zum Glauben führen und dann natürlich, wenn möglich, noch weiter. Die 24 Kurse, die wir anbieten, sind eine gute Grundausbildung. Sie dauert 2 bis 3 Jahre, wenn die jemand im normalen Tempo durcharbeitet und er hat dann einige Bibelbücher ganz durchgearbeitet, hat einen Überblick bekommen über die Bibel, hat einige grundlegenden Themen wie Nachfolge, Taufe, Prophetie, Gemeinde, der Heilige Geist und so weiter, einige grundlegenden Themen gut durchgearbeitet. Und dann, wenn ihr euch Gedanken machen wollt über die Finanzen, dann versuchen wir es immer so zu erklären, also mit einem gespendeten Euro schaffen wir es mit dem ganzen Aufwand, den wir betreiben müssen, um einen Kurs herzustellen, in ein Land zu schicken und dort die Koordination zu finanzieren, dann ist es so, dass für einen Euro ein Kurs korrigiert wird. Also nicht nur hergestellt wird, nicht nur verschickt wird, sondern auch durchstudiert und dann auch korrigiert, bearbeitet und mit dem Schüler besprochen wird. Wenn ihr also zu McDonald's geht und für 5 Euro einen Hamburger esst, dann könnt ihr euch auch sagen, mit diesen 5 Euro hätte bei der ZAM einer, nicht nur einer, sondern 5 Leute einen Bibelkurs durcharbeiten können und jeder hätte etwa 15 Stunden lang die Bibel studiert. Geht zu McDonald's, esst euch satt. Das soll jetzt kein Aufruf zum schlechten Gewissen sein, aber einfach um euch zu zeigen, mit wie wenig man doch viel erreichen kann. Mit 1 Euro studiert ein Mensch 15 Stunden lang die Bibel anhand eines Bibelkurses und hat eine Begegnung mit dem Wort Gottes. Und wir vertrauen darauf, dass das Wort Gottes in seinem Herzen auch das bewirkt, wofür Gott es gesandt hat. Wenn ihr mehr über die ZAM erfahren wollt, könnt ihr euch so ein Journal mitnehmen. Das geben wir immer einmal im Jahr heraus. Es ist eine Zusammenfassung dessen, was im Jahr so gelaufen ist. Die Gebietsleiter berichten aus ihren Ländern. Ich habe hier eine ganze Menge voll mitgebracht. Ich lege die nachher hier auf die Fensterbank. Wer das Journal schon kennt, wir sind dran, das 2016er jetzt zum Ende des Jahres wieder rauszugeben. Es wird in ein, zwei Monaten dann verschickt werden. Wer aber nicht so gerne viel Papier bekommt und es zu Hause herumliegen lässt, der kann sich auch eintragen unter www.zamonline.de zu dem monatlichen Gebetsmail. Und den kann er auf dem Bildschirm lesen und muss nicht Papier dafür bedrucken. So, das war ein kurzer Abriss unserer Fakten. Und jetzt gehen wir nach Haiti. Ja, das ist ein kleiner Gruß von meiner Familie. Das ist meine liebe Frau Veronique hier rechts im Bild neben mir und unsere 7 Kinder plus Schwiegersohn plus damals noch 2. Jetzt sind es 3 Enkelkinder. Ein Foto etwa ein Jahr alt. Letztes Jahr, als mein Schwiegervater 80 wurde, hat er uns alle seine ganzen Nachkommen zusammengerufen. Bei der Gelegenheit ist dieses Bild entstanden. Ja. Haiti, Uwe, du hast es schon gesagt, liegt nicht in Afrika, sondern hier in der Karibik. Das ist ganz einfach zu erklären. Amerikanischer Präsident Barack Obama, auch ein Afroamerikaner. Und die Afroamerikaner oder die Afro-Kariben stammen aus der Zeit ab 1500, genau gesagt 1492, da hat Christoph Kolumbus diese Gegend hier entdeckt im Auftrag der spanischen Königin und weil die damaligen Ureinwohner, die Karibik-Indianer, schnell ausgestorben sind wegen der Krankheiten und der Kriege und der harten Arbeit, die die Europäer brachten, dann ziemlich bald danach, also schon um 1510, 1520, wurden afrikanische Sklaven aus Afrika in die neue Welt gebracht. Und das ist eine sehr unsägliche Geschichte der europäischen Kolonialgeschichte. Diese afrikanischen Sklaven, die in diese Gegend gebracht wurden. 300 Jahre hat es gedauert auf der Insel Haiti. Haiti ist der ursprüngliche Name dieser Insel hier, die heute in Haiti und Dominikanische Republik aufgeteilt ist. Haiti, also der damalige indianische Name, hat sich im Jahr 1800, also etwa 300 Jahre später, gegen die französischen Kolonialherren aufgelehnt. Ein Sklavenaufstand, 500.000 Sklaven lebten damals auf der Insel, haben einen Bürgerkrieg gegen die Kolonialherren angefangen und ihn auch gewonnen nach 13 Jahren. Und seither ist Haiti, das dann im späteren Verlauf des 19. Jahrhunderts nur noch dieser westliche Drittel der Insel blieb. Die östlichen 2 Drittel sind wieder an Spanien gegangen und wurden dann die Dominikanische Republik. Aber das westliche Drittel ist in Anführungsstrichen frei geblieben. In Anführungsstrichen, weil sich die Sklaven, die sich ihre Freiheit erkämpft hatten, es leider nie geschafft haben, in den 200 Jahren Geschichte seither, rund also 1804 bis heute, etwas mehr als 200 Jahre, haben sie es nicht geschafft, das Land irgendwie nach vorne zu bringen. Weder wirtschaftlich, noch politisch, noch sozial. Und man fragt sich heute, wenn man Haiti besucht, warum sind diese 10 Millionen Menschen, die es auf der Insel, auf dem westlichen Drittel der Insel gibt, wie gesagt, weitere 10 Millionen haben die Insel verlassen, haben das Land verlassen, weil sie es nicht mehr ausgehalten haben. Warum ist dieses Land so heruntergewirtschaftet? Es ist bei weitem das ärmste Land der gesamten amerikanischen Hemisphäre, also von Nordamerika, von Alaska bis Feuerland in Chile und Argentinien und die ganze Karibik. Haiti ist bei weitem das ärmste Land. Die Hauptstadt Port-au-Prince liegt im Inneren dieses Fischmauls, wenn man sich das vorstellt, so nach Westen geöffnet. 2 Millionen Stadt, also doppelt so groß wie Köln, fast doppelt so groß wie München, was die Einwohner angeht. Gesprochen wird kreolisch. Französisch ist zwar die Sprache, die die Beamten eigentlich sprechen sollten und auch die Tageszeitungen und die gehobenere Literatur ist in Französisch und die Kinder lernen das in der Schule, aber eigentlich spricht man Kreolisch und Kreolisch ist so ein abgespecktes Französisch, ein verstümmeltes Französisch. Die Sklaven haben das Französisch ihrer Kolonialherren gehört, aber sie haben es nicht schriftlich fixiert, sondern einfach mündlich dann diese Sprache übernommen und natürlich auch entwickelt, vor allen Dingen vereinfacht. Das Wort hier, Munak Sam Ba Entree, das sieht aus wie Zam, heißt aber etwas anderes. Wer Französisch kann, les armes, die Waffen, une arme, eine Waffe, les armes, Mehrzahl, die Waffen, ist Sam geworden. Les armes, Sam. Und das ist ein Plakat am Flughafen und das besagt, Menschen mit Waffen ist der Zutritt verboten. Du monde avec des armes ne pas entrer, würde ein Franzose sagen. Und die Haitianer, die kürzen das ab, Munak Sam Ba Entree. Das klingt für uns französische Ohren wie so ein Kind, das versucht, Französisch zu sprechen, aber immer nur die Hälfte des Wortes ausspricht. Also ein Eldorado für Sprachforscher. Und wir müssen auf unseren Containern natürlich aufpassen, dass wir nicht zu groß Zam draufschreiben, auch auf unseren Papieren. Steht dann nicht Zam, sonst werden wir sofort des Waffenschmuggels verdächtigt. Und so nennen wir uns Edition de Littérature Biblique in Haiti und nicht Zam. Es sind ja auch Waffen, die wir ins Land bringen, aber eben Waffen des Lichtes und des Heils. Ja, Haiti hat ganz, ganz viele strukturelle Probleme. Unter anderem sind alle Berge abgeholzt worden, um Holzkohle herzustellen. Haiti war zur französischen Kolonialzeit die Perle der Antillen, la Perle des Antilles. Und ganz Frankreich erwirtschaftete einen Drittel seines gesamten Budgets durch den Handel oder durch die Agrarproduktion auf dieser Insel. Zuckerrohr vor allen Dingen und Tabak und andere tropische Gewächse wurden dort kultiviert. Aber eben seit die Sklaven dann die Insel übernommen haben, ist es bergab gegangen. Und heute siehst du ganz oft diese kahlen Berge. Die tropischen Regenfälle haben den ganzen Humus ins Meer geschwemmt, nachdem die Wurzeln der Bäume den Humus nicht mehr gehalten haben. Und das ist ein ganz, ganz großes Elend. An einigen Orten versucht man, etwas wieder aufzuforsten, aber man müsste neben jedem Baum einen Polizisten stellen, den man nicht bestechen kann, also der nicht bestechlich ist. Denn sobald ein Baum eine gewisse Größe erreicht, ist er oft schnell wieder gefällt und wieder zu Holzkohle verarbeitet. Diese Holzkohle wird dann verkauft in solchen Säcken in der Stadt Port-au-Prince und an anderen Orten. Und 80% der Frauen kochen immer noch mit Holzkohle in Haiti. Es wäre ein einfaches, das mal so zu organisieren, dass man Holzkohle einfach durch Gas ersetzt, aber da müsste die Regierung aktiv werden und die macht eigentlich nicht viel mehr, als einfach horrende Zölle auf alles zu schlagen, was irgendwie ins Land reinkommt, unter anderem eben auf Gas. Und so wird weiter der letzte Baum auch noch abgeholzt und auch ein gewisser Handel diesbezüglich mit der Dominikanischen Republik, ein Schwarzhandel, ein Mafiahandel, ist bereits entstanden, dass jetzt die Bäume von der Domrep nach Haiti geschafft werden. Wenn man genau hinschaut, ist Haiti eine wunderschöne Karibikinsel. Das Leben blüht, viel Sonne, viel Wärme, viel Wasser und man könnte da wunderbar etwas aufbauen und die Natur zeigt sich auch immer wieder, sobald sie es kann, ob im Wasser oder an Land. Ein wunderschöner Strand, 1400 Kilometer durch viele verschlungene Buchten windet sich der Karibikstrand um Haiti herum, aber niemand geht dorthin. Man findet keine Touristen, das hier ist kein Tourist, sondern der Heiner Kemmern aus Gummersbach. Übrigens der Vater von Stefan Kemmern, der hier, glaube ich, an der Siegener Straße in der Gemeinde ist. Er reist öfters mit, um technische Projekte auch mitzubetreuen. Wir machen dann immer so ein Camp am Meer, ein Wochenende lang mit den Bibelcenter-Leitern und den besten Schülern. Und das ist ein Bild von einem dieser Momente. Auch das Meer ist ein wunderschönes Meer, 27 bis 30 Grad warm, also man hält es lange aus. Im Wasser ist es angenehmer als in der Luft, weil in der Luft ist es zu warm, aber im Wasser ist es richtig angenehm. Auch das Meer ist natürlich voll mit Leben. Und so macht es einen umso trauriger, wenn man dann in die Stadt geht und in dieser 2-Millionen-Stadt nichts als Armut und Staub und Elend, auch viel Kriminalität und eben einfach null Entwicklung feststellen kann. Wir feiern dieses Jahr das 20-jährige Bestehen der Emmausarbeit in Haiti, also 40 Jahre Zam, 20 Jahre Zam in Haiti. 1996 bin ich das erste Mal nach Haiti gereist. Die Arbeit ist sehr gewachsen, aber man kann nicht sagen, dass die Gesellschaft oder die Wirtschaft irgendwie vorangekommen wäre. würde jetzt zu weit führen, wenn ich das alles erklären wollte. Einfach, wo das Auge hinschaut, viel Armut, auch von der Hygiene her für unser Eins nicht ungefährlich. Das hier ist ein Eisverkäufer, also man tut in Haiti nie das Eis in ein Getränk, sondern man nimmt eine geschlossene Cola- oder Fanta-Flasche oder Wasserflasche und stellt sie in einen Behälter, wo Eis drin ist. Aber das Getränk darf nie in Kontakt mit dem Eis kommen, sonst erwischt man allerlei Krankheiten. Genauso mit den Metzgereien auf offener Straße. Diese Schweinshaxe würde ich jetzt keinem deutschen Magen empfehlen. Auch wenn das Wasser im Mund zusammenläuft, im Magen wird sich dann das ganz anders anfühlen, weil einfach da zu viele Keime unterwegs sind für unser Immunsystem. So muss man bei 35 Grad und hoher Luftfeuchtigkeit und keine Kühlanlagen, ist es ja leicht, sich vorzustellen. Und wir müssen da einfach sehr aufpassen. Ja, ich will nicht weiter über die Probleme Haitis sprechen, einfach kurz darauf hinweisen, in den 200 Jahren haitianischer Unabhängigkeit, darauf sind sie sehr stolz, 1804 ist das Jahr Null in der haitianischen Zeitrechnung, jede Geburtsakte, die man auf dem Einwohnermeldeamt bekommt, da steht dein Geburtsdatum, was weiß ich, 1954, da würde dann auch noch draufstehen, im Jahr 150 der haitianischen Unabhängigkeit. Das steht dann immer noch drauf. Aber leider ist seit 1804 bis heute eben Haiti nicht vorangekommen. Die armen Schüler an den Grundschulen werden geplagt mit dem Auswendiglernen dieser 40 Diktatoren, die das Land nicht vorangebracht haben. Das Evangelium darf frei verkündigt werden. Obwohl Haiti einerseits durch den Voodoo, andererseits durch den Katholizismus geprägt ist, ist die Religionsvermischung und die Toleranz der Religion gegenüber so weit, dass auch das biblische Evangelium frei gepredigt werden darf. Das hier ist wiederum kreolisch hier, ein Evangelisationsplakat, da war ich in der zweitgrößten Stadt Haitis in Gonaïves und überall hingen diese Plakate. Ich weiß nicht, wer Französisch kann, könnte das ein bisschen erahnen, was hier drauf steht. Genau. Prends Jésus l'enfer pas doux. Auf Französisch würde man sagen, prends Jésus l'enfer n'est pas doux. Also nimm Jesus an, die Hölle ist kein kuscheliger Ort. Mit diesem Slogan würde man in München wahrscheinlich nicht weit kommen. Das ist politisch nicht mehr korrekt, so zu reden heute, aber in Haiti überhaupt kein Problem. Du kannst mit jedem über Himmel und Hölle reden, du kannst Kampagnen machen und so weiter und so fort. Allerdings, das Problem in Haiti ist die totale Vermischung. Und das kann man am besten darstellen anhand dieser Busse. Das sind keine öffentlichen Verkehrsmittel, das gibt es sowieso nicht in Haiti, aber das sind so private Verkehrsmittel, die sich aber doch untereinander so organisiert haben, dass jeder Bus eine gewisse Strecke immer wieder fährt, sind die sogenannten Tap-Taps. Und die werden oft sehr kunstvoll gestaltet. Und wenn man auf den ersten Blick auf diese Busse schaut, dann denkt der Laie oft, aha, christlich und sogar biblisch. Ebenezer kennen wir alle aus 2. Samuel 7, bis hierher hat der Herr geholfen. Die Geschichte von dem Kampf der Israeliten gegen die Philister unter Samuel, der sie zum Sieg führt. Und darunter liest du noch Pouvoir de mon père, also Macht meines Vaters. Dann gehst du weiter um den Bus herum. Que le sang de Jésus steht da oben, nur das Blut Jesu. Da denken wir auch, ja gut, er hat es wirklich begriffen. Nun, der Haitianer, der diese ganzen Zeichen hier und alles kennt, der wird schon sagen, oh, Vorsicht, Voodoo, das geht in eine andere Richtung. Und dann guckst du von hinten auf den Bus. Und dann steht da drauf, il ne faut croire qu'en soi-même, man muss nur an sich selber glauben. Und das steht natürlich dann nicht mehr in der Bibel. Oder links, Union des Frères, vereinte Bruderschaft, auch das irgendwie so in Richtung Freimaurertum oder man weiß auch nicht genau. Und man könnte da eine ganze Studie machen, all diese Busse analysieren. Und das habe ich am Anfang auch immer getan, hat mich immer sehr interessiert, was steht jetzt da drauf. Hier zum Beispiel Le plus grand homme de tous les temps, über dieser Jesus-Figur, weiß geschrieben, der größte Mann aller Zeiten, darunter Jésus vivant, also Jesus lebt, Jésus est vivant, aber dann links daneben so ein Rambo mit Maschinengewehr, Le pape mourit deux fois, er wird nicht zweimal sterben, vielleicht in Anspielung an den Film Stirb langsam. Und dann, wenn ich meine Brüder frage, was heißt das hier, was will der Künstler sagen, was will er zum Ausdruck bringen, dann sagen sie in der Regel, der weiß das selber nicht, der Künstler. Es ist einfach nur Durcheinander. Es ist Chaos in den Köpfen. Und wer das Bild genauer anschaut, der sieht dann rechts daneben, also hier, Le Fils de Dieu, der Sohn Gottes. Und dann guckst du wieder hin und denkst, oh, wenigstens hier eine evangelikale Gemeinde, aber Irrtum, es ist eine Lottobude. Und in dieser armen Stadt mit 2 Millionen Einwohnern findet man etwa alle 300 Meter eine Lottobude und immer heißen sie irgendwie religiös. Die ganze Dreieinheit ist vertreten, hier ist es die Lotteriegesellschaft der Sohn Gottes, dann gibt es Le Père Eternel, den ewigen Vater, Le Saint-Esprit, der Heilige Geist und dann ganz viele katholische Heiligen, die auch alle ihre Namen auf den Schildern der Lottobuden wiederfinden. Warum ist Lottospielen so populär in Haiti? Das kommt aus dem Voodoo. Ich meine, es ist ja auch in Deutschland populär, aber in Haiti wirklich die Ärmsten der Armen geben ihre letzten Gurden, so heißt die Währung dort, Le Gourde, geben sie für Lotto aus, weil im Animismus, Voodoo ist eine Form des Animismus und Animismus heißt Naturreligion insofern als Anima, die Seele, das Belebte, in den Vorstellungen der afrikanischen Naturreligionen und auch in anderen Gegenden der Welt einfach sich das so vorstellt, dass alles irgendwie mit Dämonen und Geistern belebt ist, beseelt ist. In jedem Stein, in jedem Baum, in jedem Tier, in jedem Gräslein und in Menschen sowieso. Überall sitzen Dämonen und Geister und sie beeinflussen alles und sie bewirken alles. Und damit du reich wirst, musst du nicht arbeiten, sondern du musst Glück haben. Und du musst die Dämonen so manipulieren und beeinflussen, dass sie dir günstig gesonnen sind und machen, dass du reich wirst. Das ist in der Logik, in dieser lügenhaften, verführerischen Logik des Animismus eben etwas, was die Leute völlig fatalistisch macht, also schicksalsergeben, ihre Begabungen verkümmern. Sie legen keinen Wert drauf, ihre Begabungen zu entwickeln, Verantwortung zu übernehmen, zu planen, sondern wenn sie etwas tun, dann mit aller Kraft zu versuchen, die Geister zu beeinflussen. Und so ist es natürlich naheliegend, dass man sich sagt, ja, wenn ich einen Euro habe oder einen halben Euro und mir einen Lottoschein kaufen kann und dann einfach so, ohne dass ich etwas tue, nur weil ich die richtigen Zahlen gefunden habe, 1.000 oder 2.000 oder 5.000 Euro kriege, dann ist das doch viel einfacher, als wenn ich arbeiten gehe. Aber ich muss natürlich die Geister bewegen können, dass sie mir die richtigen Zahlen sagen. Und so ist es in der Tat so, dass jeder Haitianer, vielleicht nicht jeder, aber ganz viele, holen sich den Lottoschein und gehen damit zum Voodoo-Priester. Und der Voodoo-Priester befragt ein Medium, wie lauten die Lottozahlen vom kommenden Wochenende. Und dann weiß der Lottospieler, aha, der Geist hat mir gesagt oder der Dämon hat mir gesagt, so und so lauten die Zahlen. Wir haben einen Bibelcenterleiter, der sich bekehrt hat und er ist in einer Voodoo-Familie aufgewachsen. Seine Mutter war Voodoo-Priesterin und er hat mir auch erzählt, die meisten Kunden kamen, um die Lottozahlen herauszufinden für das kommende Wochenende. Dann habe ich so zu ihm gesagt, ja super, wie oft hat deine Mutter denn den Jackpot geknackt? Das ist ja wunderbar, wenn man die Geister fragen kann, die alles wissen. Aber Fehlanzeige, sie hat ihn nie geknackt. Und sie musste dann ja auch noch bezahlt werden. Die Leute haben also den Lottoschein bezahlt und dann die Voodoo-Priesterin. Auch sie ist dadurch nicht besonders reich geworden. Er hat gesagt, das Geld hat uns immer gefehlt, es zerrann uns wieder aus den Händen. Und auch die Leute, die zu ihr kamen, haben also nie große Gewinne gemacht. Aber sie sind trotzdem immer und immer wieder gekommen, weil sie sich sagten, wenn die Geister das mir nicht richtig sagen, ich selber kann sie sowieso nicht wissen. Und das ist Animismus. Es ist wirklich eine zerstörerische Religion. Ich würde fast sagen, schlimmer noch als jeder Atheismus, wo der Mensch wenigstens auf seine vom Schöpfer gegebenen natürlichen Fähigkeiten vertraut und die nutzt, auch wenn er dem Schöpfer keine Ehre gibt und nicht an Gott glaubt, aber er nimmt wenigstens das, was Gott natürlicherweise dem Menschen gegeben hat. Der Animismus macht nicht einmal das, sondern er lässt das verkümmern. Also ich klicke jetzt durch, die ganzen Busse, auch die modernen Götzen sind angekommen in Haiti, Messi und Neymar könnt ihr hier erkennen. Dieses Plakat fasst das Problem gut zusammen. Das stammt jetzt aus dem Senegal, einem afrikanischen Land, aber dort ist das Problem genau gleich. Der Animismus eben in den afrikanischen Kulturen verführt die Menschen zum Fatalismus und unterwandert diese Begabung des Menschen zu arbeiten, seine Fähigkeiten zu entwickeln. Und es ist überhaupt nicht so, dass der Afrikaner faul wäre. Im Gegenteil, die sind bärenstark. Und wenn die Hitze herrscht in diesen Ländern und wir vielleicht 1 oder 2 Stunden arbeiten könnten, dann können sie 10 und 12 Stunden arbeiten. Aber es ist eine falsche, verlogene Religion, durch die sie verführt sind. Der senegalesische Präsident Abdoulaye Wade hat einmal im Senegal, in der Hauptstadt, in Dakar, überall solche Plakate aufhängen lassen. Il n'y a pas de secret. Es gibt keine Geheimnisse. Oder es gibt keine Wunder. Man muss arbeiten, viel arbeiten, noch mehr arbeiten, immer wieder arbeiten. Das ist das Wunder. Und dann geschieht Wunderbares. Er wollte seinen Leuten sagen, seinen Landsleuten, ihr sollt nicht zum Marabu, so heißen die Zaubermänner, die Voodoo-Priester im Senegal, nicht zum Voodoo-Priester gehen, sondern ihr müsst arbeiten. Wenn der Mensch nicht arbeitet, dann zerfällt alles. Solche Bilder sieht man dann sehr oft in Port-au-Prince, in der Hauptstadt. Bilder wirklich trostlos und erschütternd. Und dieser Hund hat mich an Mephibosheth erinnert, der zu dem König David sagte, wer ist dein Knecht, ein toter Hund? Wer ist dein Knecht, dass du dich über einen toten Hund erbarmt hast, wie ich einer bin? Ja, das ist der Mensch, wenn er sich von Gott entfernt. Er ist letzten Endes unrein und unfähig und unwürdig, um für Gott zu leben. Aber Gott sei Dank ist auch das Evangelium nach Haiti gekommen. Vor etwa 40, 50 Jahren kamen Missionare, Evangelisten und fingen an, in dem Volk, das durch Katholizismus und Voodoo eben sehr stark geprägt war, dass sie fingen an, das Evangelium zu predigen. Und heute gibt es in Port-au-Prince, in einer 2-Millionen-Hauptstadt, man spricht von etwa 2000 Gemeinden. Und zum Teil zwischen 100 und 500 oder noch mehr Geschwistern. Aber wenn ich sage Geschwister, dann natürlich nur unter Vorbehalt, weil viele kommen einfach in diese Gemeinden, weil sie irgendwie verstanden haben, Voodoo bringt uns nicht weiter. Sie haben auch Angst vor den Voodoo-Dämonen. Voodoo hat ja auch diese Eigenschaft, Menschen zu verfluchen, also Bannsprüche auszusprechen, zum Priester zu gehen und einen unliebsamen Nachbarn oder einen Feind verfluchen zu lassen, dass er krank wird, dass er einen Unfall erleidet, dass er stirbt. Und das funktioniert. Es funktioniert aber nicht, wenn jemand an Jesus Christus glaubt und im Glauben klar steht. Dann sagt der Voodoo-Priester von sich selber, ich kann diesen Menschen nicht verfluchen, ich kann nichts machen. Und die Voodoo-Priester, die wissen das ganz genau, es gibt eine Welt des Lichtes, da herrscht Jesus Christus und es gibt eine Welt eben der Dämonen und der Geister und da treiben sie ihr Handwerk. Und Anneliese Gutmann, eine Missionarin, die wir seit langem kennen, hat einmal einen Voodoo-Priester gefragt, der ihr das auch so zugegeben hat, hat sie ihn gefragt, warum praktizierst du denn noch Voodoo, wenn du das so genau weißt, dass es Licht und Finsternis gibt und Jesus stärker ist als du? Hat er gesagt, ja, ich finde keine andere Möglichkeit, $100 zu verdienen, so schnell und einfach $100 zu verdienen, als durch Voodoo. Und solange Kunden zu mir kommen und meinen Dienst in Anspruch nehmen, mache ich das eben. Ich verdiene gut Geld dadurch. Und das Interessante an dieser Antwort finde ich, es gibt ja diese sogenannte geistliche Kriegführung, wo Christen sagen, man muss an bestimmte neuralgische Punkte gehen, dort beten und die Gebietsdämonen vertreiben und dann wird das Gebiet geöffnet fürs Evangelium. Aber die Antwort dieses Voodoo-Priesters zeigt eigentlich eher das Gegenteil. Solange er Kunden bekommt, macht er weiter. Und was die Apostel gemacht haben, sie haben nicht geistliche Kriegsführung betrieben, indem sie die Dämonen vertrieben haben, sondern sie haben das Evangelium verkündigt. Und die Reformatoren und die Erweckungsprediger aller Zeiten haben es genau gleich gemacht. Und wenn der Mensch das Evangelium hört und es versteht und glaubt und Jesus nachfolgt, wird er aufhören, ein Kunde des Voodoo-Priesters zu sein. Und dann geht das Gewerbe von alleine ein. Und das ist unser Ziel, wenn wir in solchen Gemeinden eben vielleicht den Menschen, die nur Voodoo-Flüchtlinge sind und noch überhaupt nichts verstanden haben vom Evangelium, Gott nur als einen Weihnachtsmann verstehen, der halt mächtiger ist als die Voodoo-Priester und die Voodoo-Dämonen und der Christengott ihnen vielleicht eher ihre Wünsche erfüllen kann, nach mehr Geld, nach mehr Gesundheit, nach einem netten Ehepartner, nach gesunden Kindern, nach einem Auto und was sie sich alles wünschen. Wenn sie nur mit dieser Vorstellung in die Gemeinden kommen und denken, der Christengott, der wird uns das jetzt alles geben und uns noch beschützen vor den Voodoo-Flüchen, dann haben sie vom Evangelium natürlich noch nicht viel verstanden. Und das Ziel ist, was wir seit 20 Jahren in Haiti, genauso wie in den afrikanischen Ländern, wo dieses Problem des Animismus genauso herrscht, das Ziel, was wir anstreben, ist, dass Menschen in aller Ruhe sich mit dem Wort Gottes auseinandersetzen und verstehen, was es heißt, an Jesus Christus zu glauben, Buße zu tun, sich abzuwenden von ihren eigenen Wegen und sich dem guten Plan für ihr Leben, dem Plan Gottes anzuvertrauen, seinen Willen zu suchen und nicht einfach Gott nur als Erfüller meiner oft nur fleischlichen Wünsche zu sehen. Alphabetisierung ist natürlich in diesen Ländern ganz wichtig, denn wenn die Kinder nicht lesen und schreiben lernen, dann können sie auch das Wort Gottes nicht lesen. Und so unterstützen wir auch 8 christliche Grundschulen in Haiti. Die besuche ich auch einmal im Jahr, wenn ich Ende November, Anfang Dezember immer dorthin reise. Und es ist einfach herrlich, diese vertrauensvollen und hoffnungsvollen Kinder zu sehen und zu sehen, mit wie wenig Mitteln sie doch viel erreichen. Die Schulen haben alle Freiheit, das Evangelium weiterzusagen. In einem Pausenhof zum Beispiel, also eine christliche Schule, Epheser 6, Vers 1, Kinder, gehorcht euren Eltern in dem Herrn, denn das ist recht. In Deutschland muss man schon lange suchen, bis man eine Schule findet, wo das noch so offen verkündigt wird. Und so weiter. Wir haben Kinderbibeln von der Deutschen Bibelhilfe bekommen, 20.000 Kinderbibeln, und durften in die Schulen gehen, um sie dort zu verteilen. Und ich habe dann aufs Geratewohl einen 10-jährigen Jungen herausgegriffen und ihn mal gebeten, vorzulesen. Jetzt mal schauen, ob die Tonübertragung klappt. Vielleicht könnt ihr die Geschichte herausfinden, die er jetzt vorliest aus der Bibel.
Le Seigneur Jésus était l'assoupir les deux sœurs. Lui seul peut aider Lazare. Vite, elle envoie un messager auprès de Jésus et lui faut dire: Lazare, ton ami est très malade. Il va bientôt mourir. Le jour passe, puis un autre Lazare meurt. Les deux femmes sont très tristes. Pourquoi le Seigneur Jésus n'est-il pas venu se demander?
Ja, wo hat er gelesen? Wer weiß das Kapitel? Ja, Johannes 11, genau. Wenn ihr dieses Bild seht, also da geht einem das Herz auf, wenn man an ein Kind denkt, das würde es in einer Voodoo-Familie und Voodoo-Umwelt aufwachsen, würde ihm niemand Zugang zu Lesen und Schreiben vermitteln, oder man würde es nicht ermutigen, weil man sich sagt, das ist nicht so wichtig, oder man sagt vielleicht schon, das ist wichtig, aber man investiert keine Energie da rein. Aber ein Kind, das diese Gabe, das es vom Schöpfer bekommen hat, eben Lesen und Schreiben und Rechnen zu lernen, entwickelt und dann mit 10, 11, 12 Jahren lesen kann und man sich vorstellt, das Kind kann einmal selber die Bibel lesen oder eben jetzt auch schon in so einer Kinderbibel, was ist das für ein Riesenunterschied? Wie gütig und gnädig ist Gott, dass er uns allen das geschenkt hat, dass wir zur Schule gehen durften. Es gibt Millionen, zig Millionen von Menschen, 100 Millionen von Menschen, die das nie lernen durften, und wir dürfen selbstständig die Bibel lesen. Ja, das ist sehr, sehr herzerwärmend, wenn man das in diesem Umfeld und Kontext sieht. Diese Schule werden wir dieses Jahr nicht besuchen können. Schon vor 2 Jahren, als wir dahin fuhren, das ist in Fontamara, ein berüchtigtes Stadtviertel in Haiti, da herrschen zurzeit die Banditen. Die Polizei getraut sich nicht mehr dahin. Und die Banditen haben sich zwar mit der lokalen Bevölkerung arrangiert, aber Ausländer sollten dieses Gebiet meiden. Als wir vor 2 Jahren dahin fuhren, fuhren wir auf eine Kreuzung zu und es lag ein Mann mitten auf der Kreuzung und wir wollten anhalten, wollten schauen, was ihm fehlt. Und unser Fahrer sagte, nein, schnell weiterfahren, der Mann ist tot, dem ist nicht mehr zu helfen. Und als wir in dieser Schule hier ankamen, das war genau der Tag, wo wir dann diese Bibeln verteilt haben, da hat uns der Schulleiter gesagt, ja, das war ein ortsbekannter Dieb, der ist heute Nacht erwischt worden und die Menschen haben ihn zu Tode geprügelt. Das ist halt die Art von Justiz, die dann geübt wird. Und er bleibt jetzt einfach zur Abschreckung da auf der Kreuzung liegen. Und dafür ist die Polizei dann noch gekommen, den abzuholen. Aber sonst kommt sie nicht mehr in dieses Stadtviertel. Und unsere Koordinatoren möchten jetzt nicht, dass wir unser Leben aufs Spiel setzen, um diese Schule zu besuchen. So werden wir nur die Direktorin zu einem Gespräch ins Gasthaus bitten, wo wir untergebracht sein werden. Das sind die Zustände in Haiti. Also jetzt noch schlimmer als vor 2 Jahren, weil, falls ihr das verfolgt habt, seit vergangenem Februar ist ja der letzte Präsident, der Michel Martelly, der ist zurückgetreten, weil seine Amtszeit um war. Aber Haiti hat es wieder einmal nicht geschafft, neue Präsidentschaftswahlen abzuhalten. Also seit Februar ist Haiti ohne Präsident. Und das heißt einfach schwach, ohne Autorität, Anarchie, Kriminalität. Und jetzt am 9. Oktober soll eine Präsidentschaftswahl durchgeführt werden, aber keiner weiß, ob das rein logistisch überhaupt zu stemmen ist oder ob sie es schaffen werden. Ja, zum Abschluss noch einen anderen Dienst. Also wir haben die Emmaus-Kurse, wir haben die Unterstützung der christlichen Grundschulen und wir haben seit 2, 3 Jahren auch eine Bücherstube, ein ganz großes Bedürfnis. Und wir sind immer wieder überwältigt zu sehen, wie in unserer Bücherstube Studienbibeln, gute Kommentare, Konkordanzen, Lexika oder gute Biografien, wirklich Schwarzbrot in rauen Mengen gekauft wird. Die Christen dort sparen ihre letzten Gurden, um diese Literatur zu kaufen. Und sie sind jetzt schon seit fast einem halben Jahr ohne Studienbibeln, weil die so schnell weggekauft worden sind, dass wir erst jetzt, wir haben immer dann so im September, Oktober wieder einen Container nach Haiti, erst jetzt können wir wieder Nachschub liefern. Und das ist ein großes Anliegen, das wir haben, in dieser 2-Millionen-Stadt gute christliche Literatur anzubieten. Und ich bin immer wieder erfreut zu sehen, welche Titel und welche Art von Büchern dort verkauft werden. Also nicht nur Groschenromane oder irgendwie christliche, seichte Literatur, sondern wirklich Literatur, die weiterhilft. Ja, zum Abschluss noch ein, ja, das ist dann dieses Camp am Meer, immer ein Wochenende, Ende November, Anfang Dezember, wo wir dann mit den Bibelcenter-Leitern, den Koordinatoren und den besten Schülern, etwa 100 Personen, ein Wochenende zusammen sind und auch Gemeinschaft haben, ein Bibelbuch durchnehmen und natürlich auch Zeit für viele Gespräche haben. Das ist das Bild der 5 Koordinatoren, in der Mitte der Jean Mathieu, das ist der Hauptkoordinator und die anderen sind Mitglieder in dem zentralen Komitee, das die Arbeit im Land führt. Und die Bibelcenter-Leiter, die sind jetzt hier nicht auf dem Bild, betet für den Jean Mathieu, seine Frau Ruth und die 3 Kinder, Stacy, Ruchina und Ruchino. Die Haitianer sind übrigens sehr erfindungsreich im Finden von Vornamen. Die Mutter heißt Ruth, und die Tochter, die 2. Tochter heißt Ruchina und der Sohn heißt Ruchino. Und einer unserer Koordinatoren, als er sein 6. Kind bekam und schon in hohem Alter, seine Frau auch schon relativ alt, sie waren ganz überrascht, dass sie nochmal schwanger wurde. Dann habe ich ihn gefragt, wie heißt denn euer Baby? Und sagte er, Agnes. Und ich habe gesagt, Agnes, was ist das denn für ein Name? Ja, aus dem Englischen, again, noch einmal. Sie ist noch einmal schwanger geworden. Ja, und wir verabschieden uns mit einem Lied aus der Gemeinde von Jean Mathieu. Der Chor der verheirateten Frauen, das sind etwa 1000 Geschwister in der Gemeinde und etwa 5 Chöre, und das ist der Chor von den verheirateten Frauen. Ganz wichtig auch in Haiti, das Lernen von Bibelversen, das Auswendiglernen von Bibelversen in Liedern, gerade weil viele nicht lesen können. Und hier lernen sie gerade ein Lied, wo der Verzeihung, das ist etwas anderes, das ist Fußball. Aber hier, wo der Psalm 23 auswendig gelernt wird. Das war der Refrain und jetzt kommt der Psalm. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts fehlen und so weiter. Ja, und so weiter. Ich könnte euch noch viele, viele Filmchen zeigen, aber die Zeit ist um. Wir wollen pünktlich bleiben. Das wäre es gewesen aus Haiti. Danke für eure Aufmerksamkeit.